Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel über die ICF in der Ausgabe 7825. Hallo Robert.
Hey, du stocktest gerade ein bisschen.
Ja, ich war gerade verwirrt.
Okay, warum?
Aber es war die Ausgabe 7-8, oder?
Davon gehen wir jetzt mal aus. Jetzt haben wir das ja natürlich schon eingesprochen.
6-8, Entschuldigung. So, das lassen wir drin. Vielen Dank, dass ich aus dem Off schaue. Ich bin auch zu Recht korrigiert worden.
Ja, ich war gerade selbst ein bisschen verwundert, weil kurz zur Info, ich glaube, Sabrina, du hast doch vorhin zu mir gesagt, wir müssen nochmal die Folge 7-8 dann sprechen, oder?
Richtig, genau. Und ich glaube, unsere treuen Zuhörenden wissen ja, dass wir immer die Anfangssätze aufschreiben müssen, weil das sind die Dinge, wo wir uns immer versprechen. Ich glaube, ich war da schon in der Planung von der 7-8 und habe dann einfach 7-8 geschrieben. Aber natürlich ist der Artikel zur ICF in der Ausgabe 6-25.
Super, jetzt. Haben wir das auch geklärt.
Halleluja, Gott sei Dank haben wir kompetente Gäste da und die uns da auch nochmal unterstützen können. Vielen Dank, hallo Kerstin, hallo Lea. Schön, dass ihr bei uns seid. Wollt ihr euch einmal vorstellen?
Lea, fängst du an?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für eure Einladung. Wir freuen uns total, dass wir heute hier sind. Ich heiße Lea Gerloff, ich wohne in Niedersachsen und war gerade die Stimme aus dem Off. Ich bin nämlich seit Anfang des Jahres Teil der Ergopraxis und habe mein Examen zur Ergotherapeutin vor 5 Jahren gemacht und habe vorher in einer Klinik gearbeitet mit Schwerpunkt für die Geriatrie und für die Palliativstation und habe während der Arbeit im Krankenhaus ein Fernstudium gemacht und im Rahmen meiner Bachelorarbeit noch an der ICF so ein bisschen geforscht und da dann so ein bisschen mein Interesse an dem Thema entwickelt. Genau.
Ja, mein Name ist Kerstin Ulbrich-Bürth. Ich habe mein Examen, oh Gott, 1987 gemacht. Es war damals echt noch so eine ganz andere Zeit. Ich habe auch in der Rehabilitation gearbeitet. Es war aber damals wirklich noch viel Basteln und es war sehr funktionsorientiert. Und ich habe sozusagen in den letzten Jahren diesen ganzen Wechsel von der Ergotherapie auch mitbekommen, auch zum betätigungsorientierten Arbeiten und finde das total spannend, wobei wir früher eben auch viel schon mit ADL, mit Hausbesuchen gearbeitet haben, aber es wurde nie als so wichtig anerkannt. Und ich habe dann in der Reha gearbeitet, dann in der Praxis und dann bin ich eben an die Schule gekommen, an die Berufsfachschule für Ergotherapie und nebenbei noch in der Praxis gearbeitet und bin jetzt aber komplett in der Schule. Genau, und mit Lea verbindet mich, dass Lea meine Schülerin war und wir im Rahmen ihrer Bachelorarbeit zusammengesessen haben und Lea mich dann so inspiriert hat, dass wir dann das Berichtsraster bei uns in der Schule auch verändert haben.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für eure Vorstellung. 1987, da wurde ich geboren. Tja, gut, wir kommen zum Thema zurück. Die ICF oder auch ICF, jeder hat schon ein bisschen was davon gehört, vielleicht auch in den Ausbildungen gehabt. Der ein oder andere kann was damit anfangen, der andere eben nicht. Gebt uns doch einmal bitte eine Definition.
Also wir haben für uns so die ICF beschlossen, so als Definition zu geben, dass die ICF letztendlich ein Rahmen ist, der den Menschen in seiner Gesundheit beschreibt, aber auch wie die Teilhabe des Menschen beeinflusst wird. Und dass die ICF uns eben auch hilft, Wechselbeziehungen aufzuzeigen und unseren Menschen, unseren Klienten in seiner Ganzheitlichkeit zeigt. Und ganz spannend, das alles unabhängig von der Diagnose.
Genau, viele kennen ja das Bild von der ICF, dieses klassische Schaubild mit den Komponenten. Und das ist ja so das Herzstück der ICF, dass die eben neben den Körperfunktionen und Strukturen mit den Symptomen, die vielleicht zu einer Diagnose immer bekannt sind, auch auf die Aktivitäten, auf die Teilhabe, auf die Umwelt und auch an den Menschen, auf den Menschen an sich eingeht.
Ja, das klingt alles wahnsinnig schön und auch spannend und toll, aber doch auch ziemlich theoretisch und eben nach einem sehr theoretischen Konstrukt. Warum lohnt es sich denn trotzdem, sich intensiver mit der ICF auseinanderzusetzen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert wirkt auf den einen oder anderen?
Hast du, finde ich, mach du, Kerstin.
Mach du.
Das hast du, finde ich, total spannend gesagt, die Sabrina, weil das ja so ein bisschen das Meinungsbild ist, das viele haben. Ne? Die sehen die ICF mit den Zahlen und mit den Buchstaben und denken, oh, das schreckt mich total ab. Nee, mag ich nicht. Aber für uns Ergos, für unser Ergo-Herz ist das ja eigentlich gar nicht so viel Neues. Die ICF greift ja quasi das auf, so wie wir schon immer gearbeitet haben und bringt es nur einmal richtig auf Papier.
Und es ist eben auch so, dass das, was ich eben schon gesagt habe, dass wir ja den ganzen Menschen sehen. Und das sind wirklich so unsere Ergo-Gedanken. Und wir können den ganzen Menschen sehen. Es erleichtert uns eben auch, einen Befund aufzunehmen, weil wir dann auch gucken können, was kann der Mensch zum Beispiel auf Funktionsebene oder welche Schwierigkeiten hat er in seinen Aktivitäten. Und dann letztendlich, was so mein Favorite auch ist, sind so die Umweltfaktoren. Dass wir manchmal gar nicht so viel auf Funktionsebene verändern müssen, sondern die Umweltebene uns angucken müssen und gegebenenfalls verändern müssen. Und ich finde, das ist das absolute Ergo-Top-Thema für uns.
Und ich habe auch viel wahrgenommen, dass so der Begriff Ergotherapie für viele gar nicht unbedingt immer greifbar ist. Sowohl jetzt für Kollegen von der Physiotherapie oder auch im Krankenhaus habe ich das oft von Ärzten mitbekommen, die konnten gar nicht richtig unterscheiden, was ist jetzt Physiotherapie, was machen überhaupt die Ergos. Und die ICF gibt uns irgendwie durch ihr Schaubild eine Möglichkeit, unserem Handeln und unserem Vorgehen den Rahmen zu geben und bietet eine Möglichkeit, dass wir eben sagen können, hey, das machen wir, so arbeiten wir, daran wollen wir anknüpfen.
Ich fand es auch noch gerade mal gut, dass ihr auch die Umweltfaktoren nochmal angesprochen habt. Und ich glaube, ich hatte das schon mal in unserem Vorgespräch auch mal formuliert, dass ich finde, dass die ICF, wenn ich so eine, ich weiß nicht, ich kenne kein anderes Konstrukt, welches es möglich macht, die Umweltfaktoren auch als förderlich oder als Barrieren einzutragen. Und daher fand ich die ICF immer relativ gut für mich als Ergotherapeut zu benutzen, weil es mir eben die Möglichkeiten gibt zu überlegen, wie ist denn gerade dieser Kontextfaktor? Ist das eher förderlich? Ist das eher hinderlich für meinen Klienten oder für die Klientin? Und da finde ich, hat die ICF mich persönlich sehr gut unterstützt. Kerstin, du hast gesagt, es geht ja auch darum, den kompletten Menschen auch zu betrachten. Jetzt nicht nur irgendwelche kleinen Bausteine uns herauszupicken, sondern wirklich den ganzen Menschen eben auch zu sehen. Wie verändert sich denn die Sichtweise auf Menschen oder deren Lebenssituation, wenn man eben mit der ICF arbeitet?
Also ich glaube, das ganz Besondere ist, dass wir eben dieses Ganzheitliche haben, dass wir eben nicht nur diesen einen Baustein rausgucken, sondern das, was Lea am Anfang auch schon gesagt hat, wenn wir uns das Schaubild angucken, sehen wir ja immer, okay, wo sind die Körperfunktionsstrukturen, aber wie haben die den Einfluss zum Beispiel auf die Aktivitäten bei unserem Klienten oder die Partizipation? Also wir gucken nicht nur isoliert und fangen irgendwo an zu arbeiten, sondern wir gucken eben auch, was braucht mein Klient, um diese Aktivität durchzuführen. Ich finde, wir können dann auch super gut erklären, ne, arbeiten wir top-down, bottom-up, was beides ja okay ist. Und wir dann anhand der ICF eben auch sagen können, okay, wir gucken uns die Aktivitäten an, wir möchten, dass unser Klient eben wieder schreiben kann und würden dann eben zum Beispiel bei dem Thema Schreiben auch anfangen. Und ich finde, es ist für uns viel leichter, Dinge zu erklären, warum wir sie so machen, wenn wir die ICF eben nutzen.
Ja, ich finde, das hast du echt schön erklärt. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgreifen, bevor ich dann zu meiner nächsten Frage gehe. Und zwar für die HörerInnen, die jetzt denken, oh ja, ICF oder ICF, das ist schon so lange her. Was gehört denn da überhaupt alles dazu? Also wenn ihr euch vorstellt, in der Mitte stehen die Aktivitäten und die werden beeinflusst unter anderem eben vom Gesundheitsproblem oder den Körperfunktionen und Strukturen, aber auch den Umweltfaktoren oder den personenbezogenen Faktoren oder der Partizipation Teilhabe. Das nochmal, um abzuschließen, weil jetzt sind ein paar Faktoren immer wieder genannt worden, wie Umweltfaktoren und so, aber Eben, das sind die Faktoren, die zum Beispiel Einfluss auf die Aktivität haben oder sich auch untereinander beeinflussen. Wir wollen jetzt nochmal, oder meine Frage zielt jetzt nochmal auf den Punkt Partizipation Teilhabe ab. Und zwar, in unserem Podcast sprechen wir ja oft auch über die Betätigung natürlich, besonders in Zusammenhang mit Teilhabe. Aber die Teilhabe in der ICF, und das wird auch immer wieder groß diskutiert bei Ergotherapierenden, ist das eigentlich dasselbe wie Betätigung oder wie unterscheidet ihr denn das voneinander?
Das ist eine gute Frage und Lea und ich haben uns da wirklich auch nochmal ausführlich mit beschäftigt und wir haben für uns dann so festgestellt, dass die Betätigungen wirklich so diese bedeutungsvollen Aktivitäten sind, die für jeden Menschen so ganz individuell sind, die eine persönliche Bedeutung haben, aber auch immer im Kontext des Klienten sind und die Teilhabe, Partizipation. Ja, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist, aber für einen auch persönlich wichtig ist. Und die Betätigung kann ja letztendlich auch ein Teil der Partizipation sein. Also wenn ich zum Beispiel, meine Betätigung ist Fußballspielen und ich bin vielleicht Sporttrainer oder Fußballtrainer in einem Fußballverein, dann bin ich ja letztendlich Teil der Teilhabe dieses Fußballvereins und der Kinder dann vielleicht auch.
Wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen plastischer gestalten. Habt ihr denn ein Fallbeispiel für uns? Ich glaube, das ist immer ganz gut, um etwas auch noch mal ein bisschen näher zu bringen und auch begreifbarer zu formulieren.
Wir haben ein Fallbeispiel mitgebracht, und zwar haben wir die Frau Heine einmal mit ins Boot geholt. Frau Heine ist eine Klientin, 72 Jahre alt, die einen Schlaganfall hatte und kam dann von der Stroke Unit über die Reha wieder nach Hause. Und die Frau Heine lebt zusammen mit einem total netten Ehemann in einem Haus im Grün mit einem schönen Garten und wird eben von dem Ehemann, mit dem sie zusammen lebt, total toll unterstützt. Und wir würden einfach gerne mal wirklich Punkt für Punkt die Komponente der ICF durchgehen, um das Ganze einfach mal greifbarer zu machen und so ein bisschen die Hürde zu nehmen, sich auch mal einfach an die ICF ranzutrauen. Und da können wir damit starten, dass wir die Körperstruktur einmal betrachten. Und die Beeinträchtigung bei der Frau Heine liegt ja nach dem Schlaganfall ganz klar darin, dass eben die Struktur im Gehirn betroffen war. Und die Frau Heine leidet nach dem Schlaganfall an einer Hemiparese im rechten Arm und auch an einer Aphasie. Und das ist dann die Körperfunktion, die eben beeinträchtigt. Nee, das ist doof. Wir schneiden.
Wir schneiden, das ist ganz gut, weil
Ja.
wir, kurze Frage dazwischen. Gibt es die Frau Heine wirklich oder ist das nur ein
Nein.
Pseudonym?
Kannst du es als Pseudo?
Aber Frau Heine gibt es ein bisschen, weil die Umweltfaktoren sind von der wirklichen Klientin.
Ja, ist okay. Wir müssen nur von dem Namen ein bisschen aufpassen.
Nee,
Also.
Frau Heine heißt nicht Frau Heine. Frau
Okay.
Heine ist unsere Sache, aber sie gibt es ein bisschen. Wir haben Frau Heine aus dem Fallbeispiel von Lea und von mir ein bisschen zusammengebastelt.
Vielleicht könnt ihr, also wir. Brauchen jetzt die Frage eigentlich mal neu zu stellen, weil ich
Doch,
glaube,
ich
ich
würde
habe
die
die.
gerne nochmal neu anfangen.
Ja, genau, und nochmal neu anfangen, aber ich habe die ja schon gestellt. Du fängst einfach gleich nochmal an, Lea. Und vielleicht könntest du sagen, dass Frau Heine Pseudonym ist oder fiktiv, nicht, dass wir da wirklich Probleme kriegen. Das,
Okay.
ne? Oder Frau H. oder keine Ahnung, wie wir sie nennen können, Frau X.
Also du darfst die gern Frau Heine nennen, aber vielleicht den Satz voranstellen, einfach weil uns auch viele Lernenden zuhören und die auch immer mal wieder mit der Pseudonymisierung Probleme haben.
Okay. Kannst du die Frage trotzdem nochmal stellen, Robert? Ich glaube, das wird es für mich irgendwie leichter machen.
Okay, aber lasse ich meine erste Frage trotzdem drin.
Okay.
Fand die ganz gut gestellt. Nein. Okay. Wir würden das gerne jetzt alles mal ein bisschen plastischer gestalten wollen. Habt ihr denn ein Fallbeispiel für uns?
Ja, da haben wir ein schönes Pseudonym vorbereitet, und zwar die Frau Heine.
Genau, dass man, also wir gucken uns die einzelnen Komponenten bei der ICF an. Frau Heine hatte einen Schlaganfall mit Hemiparese am rechten Arm und einer Aphasie. Und wir würden dann eben gucken, dass die Körperstrukturen, also bei Frau Heine natürlich der Schlaganfall war und Frau Heine dann eine Schädigung der Struktur des Gehirns hat. Da wären wir eben bei den Körperstrukturen und nur mal so als kleines Beispiel, das wäre dann zum Beispiel die S110. Und damit wüssten wir alle, aha, es handelt sich um die Struktur des Gehirns. Wir könnten dann noch weiter runtergehen, was jetzt aber erstmal nicht so wichtig ist. Wir haben jetzt gehört, dass sie eine Hemiparese des rechten Arms hat. Wenn wir jetzt bei den Körperfunktionen weiter reingehen würden, würden wir unter B7 die neuromuskoskeletalen und bewegungsbezogenen Funktionen uns angucken und könnten dann eben noch in weitere Unterpunkte gehen, dass es zum Beispiel um die Funktion der Kontrolle von Willkürbewegungen geht, wo sie ja Schwierigkeiten hat. Und wir könnten dabei sogar noch eins tiefer gehen, dass wir uns zum Beispiel die Stützfunktion des Armes angucken könnten. Das Gute dabei ist, dass wir eben genau gucken können, welche Schwierigkeiten hat Frau Heine und uns dann eben die verschiedenen Körperstrukturen und Funktionen angucken können. Frau Heine war in der Reha und wenn wir uns dann zum Beispiel den Bereich Aktivitäten und Partizipation angucken, da ist die Selbstversorgung ein ganz großes Thema für sie gewesen. Da wären wir jetzt in dem Bereich Aktivitäten und Partizipation. Bei D5, das wäre dann eben die Selbstversorgung. Und wir würden dann weiter runtergehen, D540, sich kleiden. Und dann könnten wir sogar noch weiter gucken, Kleidung anziehen und ausziehen. Lea würde jetzt noch was zu den Beurteilungsmerkmalen dann auch sagen, weil das eben bei Frau Heine so ganz spannend ist. Wie war das in der Reha? Und wie war das dann zu Hause? Und ich würde danach noch mal zu den Umweltfaktoren weitergehen.
Wir haben uns dann noch das Gehen bei der Frau Heine angeguckt und das definiert die ICF anhand der D4500. Das ist das kurze Entfernung Gehen. Frau Heine hatte in der Reha noch total Schwierigkeiten und konnte noch gar nicht richtig gehen. Durch den Arm hat sich die ganze Körperwahrnehmung verschoben und sie war total unsicher. Und da haben wir dieses Gehen dann anhand der Beurteilungsskala bewertet. Diese Skala geht von 0 bis 4 und die Frau Heine hatte eben am Anfang das D4500.4. Die Klientin war total motiviert und hat ganz viel Therapie mitgemacht und konnte immer besser gehen und hat sich am Ende viel sicherer mit dem Schanstock fortbewegt und ist jetzt bei einer D4500.1.
Genau, und das könnten wir beim Anziehen eben auch so sehen, dass sie da eben auch wirklich von einer erheblichen Schwierigkeit jetzt zu Hause zu einer geringfügigen Schwierigkeit noch hinkommt. Und das heißt, wenn wir dann eben die Information aus der Reha-Klinik bekommen, wie das da vielleicht weitergelaufen ist, wissen wir eben, wo wir zu Hause auch noch arbeiten können. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich Umweltfaktoren total toll finde. Und das war eben bei Frau Heine so eine ganz schöne Sache. Sie hat eben diesen super netten Ehemann gehabt und Frau Heine hat sehr, sehr gerne im Garten gearbeitet. Aber es war ja eben nun sehr schwierig. Sie konnte sich nicht mehr hinknien, sie konnte nicht mehr an ihre Beete kommen. Und der Ehemann, der wirklich ein Förderfaktor war, das hat Robert ja auch schon mal gesagt, es kann ein Förderfaktor oder auch eine Barriere sein. Wir kennen alle Angehörige, die zu hilfsbereit sind, zu viel übernehmen, die dann also eher die Barriere sind, weil die Betätigung, die Aktivität nicht erfolgen kann. Herr Heine war aber sehr, ja, das passte sehr gut, dass er wusste, was seine Frau auch wollte. Und er hat einfach gesehen, sie ist sehr enttäuscht darüber, dass sie nicht mehr im Garten arbeiten kann. Und er hat ihr dann drei Hochbeete gebaut, sodass Frau Heine, wie Lea eben schon gesagt hat, mit dem Handstock zum Hochbeet gehen konnte und an diesem Hochbeet arbeiten konnte und so letztendlich ihre Betätigung Gartenarbeit auch wieder ausführen konnte. In einem bisschen anderen Kontext, aber sie war wieder draußen, sie konnte es selber machen, sie brauchte keine Unterstützung, weil sie alleine dahin gehen konnte. Sie konnte sich an den Hochbeeten abstützen und konnte eben so wieder ihre Betätigung durchführen.
Dann können wir die letzte Komponente der ICF noch mit einbeziehen. Das sind die personenbezogenen Faktoren. Die sind derzeit noch gar nicht klassifiziert, aber da fällt so viel runter wie der Charakter oder die Betätigungsvorgaben. Vorgeschichte, da ist Kerstin ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, dass die Frau Heine eben so gerne im Grün gearbeitet hat. Und dann kann man da noch ergänzen, dass wir sie als total motivierte und ehrgeizige Klientin wahrgenommen haben.
Okay, super. Vielen Dank für die Darstellung. Wirklich super interessant. Jetzt bin ich persönlich ein Freund von Zusammenarbeiten von mehreren Berufsgruppen. Ich glaube auch, die ICF hat dort eine enorme Stärke, was die Zusammenarbeit betrifft. Deswegen glaube ich, ist auch die ICF oft im klinischen Kontext oft verankert. Welche Rolle spielt die ICF denn im interdisziplinären Austausch oder in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen?
Wir haben uns da auch überlegt, dass wir das Ganze gerne auf die geriatrische Komplexbehandlung einmal beziehen würden. Ich glaube, jeder kennt den Fall, ne? Die Klienten und Klientinnen kommen für 2 Wochen in die Klinik und erhalten eben von Montag bis Freitag täglich Therapie. In der geriatrischen Komplexbehandlung arbeiten ganz viele Professionen zusammen. Da sind Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logos, Psychologen, Ärzte und Pflege. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es für jeden Klient oder für jede Klientin diese ICF als gesammeltes Schaubild gibt, um da den Befund zu sammeln, um da den Befund dran festzumachen, dann glauben wir einfach, dass das viel einfacher für alle Professionen wäre und viel erleichternder, weil man auf einen Blick direkt sieht, das ist der Klient, das sind seine Schwierigkeiten, das sind seine Stärke, da möchte er hin, da kommt er her. Und so kann jeder Beruf auch so ein bisschen picken und ergänzen. Und es fragt nicht jeder täglich dreimal, haben Sie Treppen zu Hause? Welcher Pflegegrad haben Sie? Ne, man kann einfach viel effizienter und ja auch zeitsparender zusammenarbeiten. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt wäre, wenn wir jetzt dieses Schaubild noch weiter spinnen, würde das auch total die Abläufe im Klinikum erleichtern. Ne? Wenn zum Beispiel Vertretungen sind oder jemand spontan krank ist, schaut man sich einmal dieses Schaubild an und sieht, aha, das ist Klient XY oder eben Klient Frau Heine, das muss ich machen, da sind die Probleme.
Und es ist, glaube ich, also alles, was Lea gesagt hat, aber wir verstehen einander auch viel leichter, weil es kommt auch viel weniger zu Missverständnissen. Das, was wir vorhin so ein bisschen aufgezeigt haben, wenn wir uns die einzelnen Komponenten von der ICF angucken, dann wissen wir einfach, okay, ne, es handelt sich um dieses Item und damit meinen wir alle auch das Gleiche. Und die Missverständnisse würden sich dadurch eben viel mehr reduzieren. Und bei Frau Heine das Beispiel eben auch, das Übergreifende, wenn Frau Heine aus der Rehabilitation kommt, zum ambulanten oder zur ambulanten Ergotherapie kommt, wenn wir da dann auch diese Kommunikation haben können, können wir, die wir vielleicht im ambulanten Bereich sind, einfach viel leichter auch verstehen, wie war die Reha und wo müssen wir jetzt weiter dran arbeiten.
Es ist ja auch so ein bisschen die Vision, die wir von der ICF haben, ne? Dass die eben in so einem ganz kleinen Setting helfen kann, vielleicht nur für jede Profession oder eben im Team und am Ende vielleicht sogar im gesamten Gesundheitswesen.
Ja, und das Charmante ist ja wirklich, dass eben das jetzt so ein bisschen entkoppelt ist von der alleinigen Diagnose, ne? Und eben auch einfach darstellt, nein, nicht jeder Parkinson-Patient, Schlaganfall-Patient ist der klassische Schlaganfall-Patient, sondern er ist geformt durch seine Umwelt, durch seine individuellen Ausprägungen der Strukturverletzung und so weiter und so fort. Da gehört noch so viel mehr dazu als nur diese ICD-10-Diagnose quasi.
Und kann man ja quasi sagen, dass die ICF wie so ein Glücksfall ist, weil sie einfach alles einmal umfassend und ganzheitlich sammelt.
Ja. Vielleicht hat jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin gedacht, ah ja, die ICF, ja, das wäre schon was. Und ab und zu bekomme ich auch Reha-Berichte, wo dann solche kryptischen Zahlen drin stehen. Vielleicht beschäftige ich mich jetzt doch mal ein bisschen mehr damit und lasse das in meine Arbeit einfließen. Und Kerstin und Lea haben mich da so angesteckt. Wie kann man denn jetzt da beginnen, wenn man so noch gar keine Berührungspunkte damit hatte und das jetzt auch im Praxisalltag noch gar nicht so drin ist, mit was sollte man denn beginnen? Habt ihr Tipps?
Ich glaube, als erstes gehört einfach richtig Lust und Mut dazu. Ich finde, man sollte keine Scheu haben oder sich gar abschrecken lassen von der ICF, von diesen Zahlen und Buchstaben und hast du nicht gesehen, sondern einfach mal probieren. Vielleicht im Austausch mit Kollegen, vielleicht sucht man sich mal ein Fallbeispiel raus und dröselt das Ganze wirklich daran aus und fängt an zu üben und geht einfach mal ran.
Und ich möchte wirklich auch Mut machen, dass die ICF für uns Ergotherapeuten, das ist wirklich nicht schwierig, weil das wirklich viele Komponenten sind, die wir in unserem Alltag auch schon haben. Und wie Lea schon sagt, diese ganzen Zahlen und Buchstaben, mir hat es immer unheimlich geholfen, die ReaDat aufzurufen, die Seite von ReaDat. Die haben eben auch den ICF-Lotsen, wo ich ganz kleinschrittig auch dahin geführt werde, wo ich jedes Mal mir noch genau angucken kann, was verbirgt sich jetzt unter diesem Thema Körperstrukturen, was verbirgt sich unter Körperfunktionen. Ich kriege genaue Hinweise, gehört das jetzt zu diesem Item dazu oder gehört es nicht dazu? Ich kann auch eingeben, um was möchte ich gerne wissen. Also ne, bei Frau Heine mit Anziehen kann ich das oben in einen Suchbegriff eingeben und es wird mir dann ausgespuckt, was sich letztendlich darunter verbirgt und welches Item da ist. Ich muss also nicht da sitzen und einen dicken Wälzer haben und alles durchsuchen, sondern ich kann die ReaDat wirklich total gut nutzen, einfach schnell damit loszulegen und es eben einfach mal auszuprobieren. Was
Das ist
ich
total.
dann auch.
Darf ich dich zu ReaDat noch einmal ergänzen? Ich weiß, du wolltest schon weitergehen. Ich finde das Tolle bei ReaDat auch, dass der spuckt eben nicht nur die Zahl und die Definition, die Zahl und den Begriff aus, sondern definiert auch noch das, was gemeint ist. Und ich erlebe auch in der Praxis viel, dass einfach nicht bis zum Ende definiert wird und die ICF bis zum Ende ausgeschöpft wird. Da wird dann vielleicht beim Gehen aufgehört, obwohl man auch noch viel feiner gehen kann. Ne? Geht er unter einen Kilometer, geht er über einen Kilometer und die ICF verlinkt da gleich drauf. Also man kann quasi gar nicht vor am Ende scheitern.
Und das merke ich zum Beispiel auch in meinem beruflichen Alltag, auch mit den Schülern, dass die viel genauer werden, dass sie genauer beschreiben können, was meine ich auch damit und nicht eben so, ja, zieht sich an, aber ne, was heißt zieht sich an? Heißt es nur Oberkörper, heißt es nur Unterkörper, heißt es vielleicht Schuhe anziehen? Aber wie ist das ganze Thema auch mit Ausziehen? Und ich glaube, das ist das, was Lea auch gerade meinte mit der ReaDat, dass ich da wirklich noch mal genauere Punkte habe.
Was vielleicht für Lernende auch total schön ist, weil da die ersten Beschreibungen oder Worte gegeben werden. Mir hat am Anfang von der Ausbildung ist es mir total schwer gefallen, die Klienten in ihren Betätigungen zu beschreiben und das wirklich zu formulieren, was da jetzt passiert. Und da unterstützt es einfach total.
Ein Hinweis, den wir auch noch haben, ist vom DVE gibt es eine super gute Broschüre, die heißt einfach Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Ergotherapeuten. Und ich finde, das ist wirklich eine Broschüre, das macht richtig Spaß, die sich auch anzugucken und die man wirklich gut nutzen kann, um so einen ersten Einstieg zu bekommen und sich das einfach auch mal, ja, kurz, knapp und präzise mit zwei wunderbaren Schaubildern. Lea und ich haben nochmal drüber gesprochen. Zwei wirklich sehr klare Schaubilder, wo nochmal ganz deutlich erklärt wird, was ist ICF und Ergotherapie, wo finden wir das in unserem Arbeitsleben auch wieder und dann auch so, welche Behandlungsansätze kann ich anhand der ICF dann auch noch wählen?
Kerstin, verrat doch mal, wie wir die Broschüre im Unterricht immer genannt haben.
Wir haben die immer die ICF-Bibel genannt.
Ja.
Schüler sollten die ICF-Bibel dann mitbringen und dann war immer ganz klar, das ist sozusagen unser Werk, mit dem wir uns beschäftigen. Und das war ein bisschen für uns unsere ICF-Bibel.
Und für super Interessierte gibt es da auch ganz viele Literaturverweise am Ende, ne, wo man eben noch schauen kann, ich möchte noch mehr wissen und dann ist das ganz toll aufgegliedert, wo man sich noch weiter belesen kann.
Und
Werbe
vielleicht als
Zwecke.
letzten Tipp nur noch die ICF-Core-Sets, die dann auch nochmal eine Erleichterung sind, wenn ich in einem bestimmten Bereich arbeite, zum Beispiel auch in der neurologischen Rehabilitation, gibt es eben die Core-Sets, die sozusagen auch schon wieder zusammengestellt sind, nur auf dem Bereich, der für mich wichtig sein könnte. Sabrina, was du auch gesagt hast, okay, ein Klient mit Parkinson ist nicht nur Parkinson. Aber mir werden bei den Core-Sets dann eben schon so bestimmte Dinge, die für Klienten mit Parkinson passen könnten, dann eben auch da schon zusammengefasst. Und das finde ich ist auch nochmal eine gute Hilfe, um erstmal auch zu starten.
Ja, vielen Dank. Das sind ja wahnsinnig viele Tipps und wir verlinken die natürlich auch für euch in den Shownotes. Das heißt, da kommt ihr zu dem, was wir frei zugänglich zumindest da verlinken können. Sonst natürlich gerne auch nochmal Fragen an uns stellen, falls ihr da nochmal Rückfragen habt. Und liebe Ergotherapierende, ich weiß, dass wir oftmals Dinge nur anfangen, wenn wir denken, wir können es perfekt. Aber Kerstin und Lea haben ja jetzt auch gerade gesagt, man kann einfach mal probieren und man kann sich ja zum Beispiel nur ein Item mal rauspicken und dann das nächste Mal zwei, so wie Kerstin das auch schon erklärt hat. Nicht alles perfekt oder den Fall perfekt durchspielen wollen, sondern wenn ihr darauf Lust habt, nicht gleich demotivieren lassen, indem man denkt, oh Gott, jetzt muss ich alles beziffern, sondern vielleicht mal mit ein, zwei Zifferchen anfangen und dann mal gucken, ob das was für einen ist.
Ja, man kommt da rein. Man versteht das alles, was dahinter steckt, je mehr man sich mit beschäftigt.
So, nach deiner schönen Sonntagsansprache, Sabrina, darf ich jetzt gleich die letzte Frage einläuten. Diese Frage hat nicht unbedingt etwas mit dem Thema ICF zu tun. Das könnt ihr letztendlich beantworten, wie ihr das möchtet. Wer oder was hat euch denn auf eurem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Also
Mit
bei mir,
der Frage. Ah, fang du an.
gut, danke. Also manchmal ist es ja so, ne, in Ausbildungszeiten. Also ich hatte damals eine Ausbildungsbegleitung in meiner geriatrischen Reha und das war Frau Bertin Kühnecke. Die hat auch lange Zeit bei der Ergo-Zeitschrift mitgearbeitet und die hat mich wirklich total inspiriert mit ihrem fachlichen Wissen, aber eben auch, ja, wie sie mit Ergotherapie umgegangen ist. Und so als zweites, ich habe meine Fortbildung zum EMS bei Ann Fischer gemacht und da muss ich wirklich sagen, die Frau hat mich total fasziniert auch, weil da mir nochmal so klar geworden ist, Ergotherapie ist betätigungszentriert, wir machen Betätigung und das fand ich total spannend, ja, was sie uns damals in dieser Fortbildung beigebracht hat. Und als letztes noch, das ist mir hinterher noch eingefallen, also inspirieren tun mich wirklich auch meine Schüler noch mit. Man sieht es an Lea. Aber die inspirieren mich auch, immer wieder nochmal nachzudenken, zu überlegen, zu diskutieren, was Ergotherapie bedeutet.
Das ist fast schon kitschig, wenn ich meinen Übergang mache, weil ich bei der Frage nämlich direkt an dich gedacht habe, Kerstin. Du hast ja unsere Beziehung zueinander am Anfang schon geoutet. Ich war eine Lernende von dir und du hast uns damals natürlich das Wissen und Behandlungsverfahren und gelehrt. Das ist ja auch dein Job. Aber du hast uns Schülern, und da spreche ich, glaube ich, im Namen von allen, einfach so viel mehr mit auf den Weg gegeben und hast uns ermutigt und bestärkt und warst immer so daran interessiert, Neues zu lernen und die Ergotherapie weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Und ich finde es so toll, wenn wir zusammen in den Austausch gehen, weil wir uns die Bälle zuspielen. Ich erinnere mich auch gerade wieder an unser Gespräch von der Bachelorarbeit, wo wir einfach das Berichtsraster einmal auf links gedreht haben. Und es macht einfach so Spaß, weil unser Beruf, der wächst und wir brauchen Leute, die den zum Wachsen bringen.
Oh, das habt ihr so schön gesagt. Bin ganz gerührt.
Aber
Ja.
vielleicht nur, das war uns vielleicht so ganz wichtig nochmal, dass wir wirklich nochmal auf die ICF ganz kurz zurückkommen, dass es wirklich für uns so wichtig ist oder für uns zum Abschluss nochmal zu sagen, dass die ICF eben Transparenz uns auch bietet. Also einmal für uns, aber eben auch für die Klienten, auch für Kostenträger und auch für Kollegen, dass das eben wirklich ja, ein transparentes Arbeiten macht, wie wir etwas machen, warum wir etwas machen. Und das war uns nochmal so ganz wichtig, dass wir das zum Abschluss nochmal für uns auch klar gemacht haben.
Vielen lieben Dank für eure Schlussworte und man merkt wirklich, dass ihr für die ICF, die ICF oder wie man sie auch immer ausspricht, brennt. Und ich finde sie auch ein ganz tolles Instrument, was man sich definitiv mal genauer angucken kann, wenn ihr da draußen zum Beispiel damit noch sehr wenig Berührungspunkte habt. Danke an Kerstin und Lea, dass ihr heute da wart und liebe Hörerinnen, falls ihr in die Diskussion einsteigen wollen würdet, eben ob Betätigung in der ICF ein Teil der Teilhabe ist oder wie die zu sehen ist. Das könnt ihr gerne mal uns in den Kommentaren verraten. Ansonsten, wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt oder Fragen, dürft ihr euch natürlich gerne melden unter info@performance-skills.de oder auf unseren sonstigen Kanälen. Da schreiben wir immer sehr, sehr fleißig zurück.
Also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich persönlich mag die ICF sehr und habe mich heute wirklich auch gefreut, dass wir heute darüber sprechen können. Ansonsten, wie Sabrina schon gesagt hat, wenn Fragen sind, meldet euch bitte. Ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.